Der Predigttext von heute, den werden die meisten unter uns sicher gut kennen. Aber vielleicht gibt es auch immer wieder neue Gedanken, die ja der Geist Gottes, der ja in uns wohnt, uns klar machen will. Oder vielleicht gibt es auch Gedanken, die notwendig sind, damit wir erreicht werden. Aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Lukas 24, 13 bis 35. Ich lese aus dieser Basisbibel. Das ist eine Bibel in neuer Sprache und trotzdem am alten Text. Und ich liebe sie sehr, weil sie sehr klar und deutlich ist. Und sieh doch, am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Dann, während sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Worüber seid ihr unterwegs so sehr ins Gespräch vertieft? Da blieben sie traurig stehen. Der eine, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie: Was denn? Sie sagten zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Und wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen soll. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Und tut euch so schwer, damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in den heiligen Schriften über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So kamen sie zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wolle er weiterziehen. Da drängten sie ihn: Bleibe doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Und im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: War nicht unser Herz Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die heiligen Schriften erklärte? Und sofort sprangen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erklärten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Wir hören jetzt die Emmaus-Jünger, wie sie sich unterhalten auf dem Weg zurück nach Jerusalem.
Ja, nun komm doch, wir müssen uns beeilen.
Nicht so schnell, ich kann nicht mehr.
Bis nach Jerusalem ist es noch mindestens 1 Stunde und wir haben erst die Hälfte geschafft.
Ja, und ich muss erst mal Pause machen. Hier sind wir gelaufen. Du hier am Abhang, ich am Felsen und er in unserer Mitte.
Ja, an den Ort kann ich mich noch gut erinnern. Aus der Ferne habe ich mir gedacht, der Felsen ist gut, hoch genug. Wenn ich mich runterstürze, bin ich sofort tot.
Du wolltest dir das Leben nehmen?
Ich hab's dir nicht erzählt, aber ich war total fertig mit den Nerven.
Ja, dass du traurig und deprimierst warst, habe ich ja gesehen. Aber dass du so etwas vorhattest...
Jetzt kann ich's überhaupt nicht mehr verstehen. Es ist nur wenige Stunden her, dass wir hier waren, und jetzt ist alles anders.
So geht's mir auch. Als wir entlang liefen, habe ich gegrübelt, was ich alles falsch gemacht habe. Die letzten 3 Jahre in den Sand gesetzt. Hätte ich doch den Fischereibetrieb meines Vaters übernommen, vielleicht hätte ich ihn zum Erfolg führen können. Dass ich alles aufgegeben habe um seinetwillen. Was ich nun alles ändern muss, wie es weitergehen könnte ohne ihn.
Du, wir beide, wir haben ihn gesehen. Er hat sich uns gezeigt. Uns beiden.
Ja, das stimmt. Du, bist du ganz sicher? Oder gibt es auch so etwas wie eine gemeinsame Halluzination? Ich meine, dass zwei dasselbe träumen oder sowas?
Nein, dazu sind wir viel zu verschieden. Ich meine, wir beide haben ihn gesehen. Wir beide haben ihn gehört. Wir waren mit ihm zusammen.
Dann müssen wir es den anderen sagen. Die werden Augen machen und Ohren.
Ja, ich sag sofort dem Johannes, der war besonders traurig.
Und ich den Petrus.
Als ihr heute hierher kamt, hattet ihr sicher damit gerechnet, dass es irgendwie an Ostern in einer Predigt um Jesus geht. Und um die Auferstehung, natürlich. Aber vielleicht hattet ihr nicht damit gerechnet, dass es auch um Traurigkeit geht, tiefe Traurigkeit, um verlorene Jahre. Hattet ihr damit gerechnet? Damals hat auch keiner wirklich damit gerechnet, dass dieser Gekreuzigte wirklich lebendig werden könnte. Stellt euch das doch einfach so mal vor. Ihr habt 3 Jahre in der Ausbildung gesteckt, habt euch alle Mühe gegeben, habt euch durchgequält durch alle Prüfungen. Und dann stellt sich heraus, dass ihr den Beruf nicht ausüben könnt, weil ihr eine Allergie habt, weil es den Beruf gar nicht mehr gibt und was alles so Sachen sein können. Oder 3 Jahre an einer Doktorarbeit geschrieben, was das bedeutet, weiß ich auch. Und hinterher kommt auf einmal einer kurz vorher und veröffentlicht das Gleiche. Alles umsonst. Oder vielleicht viel, viel häufiger, ihr habt jahrelang in einer Beziehung gelebt und gehofft und gewartet und plötzlich entscheidet sich der geliebte Mensch anders. Da kann uns tiefe Traurigkeit überfallen. Da stellen wir dann die berühmte Warum-Frage. Das nimmt uns mit. Heute Morgen hören wir aber, Jesus geht mit. Er stellt Fragen und hört zu. Es sprengt sicher den Rahmen dieses Gottesdienstes, diese Sensibilität zu beschreiben, diese Feinfühligkeit der Seelsorger zu analysieren. Davon zu lernen ist sicher ganz wunderbar. Von den beiden Jüngern, die da gelaufen sind und die wir eben hier gehört haben, da wissen wir ja nicht viel. Den Namen des einen, den wissen wir, diesen Kleopas. Es könnte sein, dass das der Mann ist von der Frau Maria, die unter dem Kreuz war. Aber das ist nur geraten, das wissen wir nicht sicher. Und nach alten Schriften wurde ein Kleopas Nachfolger von Jakobus als Gemeindeleiter in Jerusalem. Aber ob das dieser Kleopas war, das wissen wir auch nicht. Was wir aber wissen ist, dieser Kleopas ist auf jeden Fall ein Zeitzeuge, einer, den man hat fragen können. Denn die Auferstehung ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern die Auferstehung ist der Weg des neuen Lebens. Ganz konkret und bedeutend für mich und für dich. Also Kleopas, dieser eine, der war Zeuge. Und diesen Namen kennen wir jetzt. Und dein Name, der ist auch bekannt. Und das ist eigentlich die Botschaft des Osterfestes. Jesus ist Herr über alle Mächte und Gewalten. Er ist das für dich geworden. Er hat den Tod und den Teufel besiegt. In deiner konkreten Lebenssituation soll und darf sich etwas ändern. Weil er mitgeht in deine Traurigkeit, in deine Einsamkeit, auch an den hohen Felsen, in deine innere Situation und dich auf neue Gedanken bringt, dein Herz ansteckt mit dem Feuer seiner Liebe. Er bricht dir das Brot, er lässt dich erkennen, wer er ist. Das ist vielleicht die Zusammenfassung dieses Textes. Ich möchte aber speziell noch auf einige Gedanken eingehen. Einige Gedanken, auf die man kommen kann, wenn man diese Emmaus-Geschichte liest. Vielleicht muss man das nicht, aber für mich waren sie bedeutsam. Einige Punkte, wie gesagt. Erstens, es sind zwei, die da laufen. Es ist nicht einer, sondern es sind zwei. Und das bedeutet im Jüdischen, es ist eine wahre Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte, keine schön empfundene. Lukas, der Autor des Evangeliums, legt Wert darauf, dass es eben zwei Jünger sind, die danach Karfreitag zu Tode betrübt und maßlos enttäuscht die 10 bis 12 Kilometer von Jerusalem weggehen. Nach mosaischem Recht in Israel von vor 2000 Jahren musste die Wahrheit vor Gericht immer mit zwei Zeugen belegt werden. Und das ist hier der Fall. Unsere Geschichte ist wahr, bedeutet das. Das ist der kürzeste Gedanke, den ich hatte. Der zweitkürzeste Gedanke. Jesus offenbart sich denen, die ihn brauchen. Jesus offenbart sich denen, die ihn brauchen. Eigentlich hätte sich ja der Auferstandene auch dem Pilatus zeigen können. Oder dem Herodes. Oder dem Hohen Priester und dem jüdischen Rat. Vielleicht sogar dem römischen Kaiser. Das hätte nach meiner Einschätzung wesentlich effektiveren Erfolg gehabt für die Verbreitung des Christentums. Ganz deutlich wäre geworden, ihr habt euch alle geirrt. Jesus hätte ihnen sagen können, ich bin zu Unrecht verurteilt worden. Ich bin wirklich Gottes Sohn. Ich lebe ja. Niemand sonst kann das machen außer Gott. Mein Reden und Tun ist Wahrheit. So hätte er sie vielleicht überzeugt. Die Großen, die Wichtigen in dieser Welt. Aber ganz offensichtlich ist das nicht Gottes Art. Er offenbart sich denen, die ihn suchen. Nun wissen wir von diesen beiden, die dann nach Emmaus gehen, nicht einmal, ob sie ihn wirklich noch ernsthaft gesucht haben. So enttäuscht, wie sie waren. Aber immerhin hatten sie noch so einen Restfunken Hoffnung und Glauben. Denn sie haben 3 Tage lang auf den Gekreuzigten gewartet nach der Kreuzigung. Und sie hatten voller Hoffnung den Bericht der Frauen am Ostermorgen am Grab gehört. Aber dann ist eben weiter nichts passiert. Dann ist ihre Hoffnung wieder verflogen und ihre Verzweiflung ist zurückgekommen. Und zu diesen beiden gesellt sich jetzt Jesus, der Auferstandene. Eigentlich, wie gesagt, sind es ganz unbedeutende Menschen, aus menschlicher Sicht betrachtet. Von einem wissen wir nicht mal, wie er heißt. Aber das ist ganz typisch Gott, denke ich. Das Kleine macht er groß, das für uns Große ist ihm unbedeutend. Auch du und ich, wir sind Gott wichtig. Ich fand das so typisch, dass dieses Thema gerade auch in den letzten beiden Gottesdiensten hier so mitten im Zentrum stand. Für die, die an den beiden letzten Sonntagen hier waren, bei David gegen Goliath war es eigentlich ganz genauso. Das hat uns Johannes Fiedler ja so wunderbar dargelegt. Dieser kleine Hirtenjunge David und der Riesen Goliath und alle Israeliten in Angst und Panik. Der Kleine, der hat's gerissen. Und Philipp hat uns dann letzte Woche über dieses winzige Opfer der Witwe gepredigt. Diese 2 Lepers, diese schmalen, also dieses ganz kleine Geld, die sie nur geben konnte. Aber es war eben alles, was sie geben konnte. Diese unbedeutende kleine Witwe. 3. Punkt, der mir wichtig war. Jesus will, dass wir ihm unser Herz ausschütten. Jesus will, dass du ihm sein Herz ausschüttest. Wenn man diesen Text hier so liest, der ist ja ziemlich lang für so eine kurze Geschichte, dann könnte man meinen, dass Lukas diese Worte sehr in die Länge zieht. So wie das manche Schüler machen in einer Deutscharbeit. Die schreiben Seite um Seite, um den Lehrer zu beeindrucken, obwohl sie gar nichts Neues zu sagen haben. Ihr kennt das. Und so ähnlich kommt es mir hier auch manchmal vor. Alles, was die beiden Jünger berichten, Mädchen, alles, was die beiden Jünger berichten, stand schon in den Kapiteln vorher ausführlich beschrieben. Und außerdem ist ja Jesus selber dabei gewesen. Warum soll man ihm das noch erzählen? Und dennoch, Jesus lässt sich lang und breit erzählen, warum die beiden so mitgenommen sind. Warum will Gott, dass wir ihm unsere Anliegen im Gebet sagen? Warum will er, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen? Er weiß doch alles. Er kennt uns durch und durch, auch unsere allerheimlichsten Gedanken und Wünsche. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir wirklich lernen, Gott zu vertrauen. Dass uns persönlich ganz bewusst wird, wo wir vor ihm stehen. Das Formulieren von Anliegen macht uns vielleicht auch extra klar, was wir eigentlich wirklich wollen und bei wem wir wirklich Hilfe suchen können. Es macht mir klar, welche Motive ich wirklich habe und welche Ziele ich in mir und meinem Leben erreichen möchte. Und schließlich, wem ich dann am Ende auch zu danken habe, wenn es geklappt hat. Jesus ist wirklich komisch. Warum fragt er Kranke, Todkranke, Schwerkranke, willst du gesund werden? Ich lese dazu mal einen kleinen Abschnitt aus einem hübschen Heftchen. Ich möchte hören, was du sagst, von Siegfried Grossmann. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Siegfried Grossmann schreibt dann, ich hatte mit diesem Text lange Zeit große Schwierigkeiten, denn weil bei weitem nicht alle meine Gebete erhört wurden, verstand ich nicht, was Jesus mit diesem Wort zum Ausdruck bringen wollte. Erst als ich versuchte, den Text von seiner Schlussaussage her zu verstehen, schloss er sich auf. Schlussaussage, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Gott gibt das Gute. Das bedeutet natürlich auch, dass Gott nur das geben kann, was für den Bittenden wirklich gut ist. Ist es nicht unlogisch, dass Jesus uns auffordert, zu bitten, obwohl Gott viel besser weiß, was wir brauchen, und uns nur das geben kann, was gut für uns ist? Vom Gesprächscharakter des Gebetes her gesehen, hat das einen tiefen Sinn. Eine Bitte kann ich nur äußern, wenn ich erkannt habe, dass mir etwas fehlt. Indem ich diese Bitte an Gott richte, drücke ich die Erwartung aus, dass er diesen Mangel beheben kann oder dass es mir durch seine Hilfe gelingt. Durch meine Bitte öffne ich mich also für das Handeln Gottes und erst dadurch entsteht die Fähigkeit, genauer auf das zu hören, was Gott mir für diesen Bereich sagt. So ist es sinnvoll, dass wir unsere Anliegen vor Gott aussprechen, allerdings nur dann, wenn wir in unserem Gebet auf das Hören eingestellt sind. Denn damit ist meine Bitte nichts anderes als die Eröffnung eines Gespräches mit Gott, in dem nicht mein Anliegen an ihn, sondern sein Anliegen an mich die Hauptrolle spielt. Und von diesen Erkenntnissen her lese ich nun den Text ganz neu. Bittet, so wird euch etwas gegeben. Suchet, so werdet ihr etwas finden. Klopft an, so wird euch irgendwo geöffnet. Und damit komme ich zur vierten Feststellung. Wenn wir vor Gott unser Herz ausschütten, dann antwortet er. Wenn wir vor Gott unser Herz ausschütten, antwortet er. Klar, bei den verzweifelten Jüngern auf dem Weg oder richtiger auf der Flucht nach Emmaus war es einfach. Jesus ging da als Person mit ihnen und sprach mit ihnen so, wie eben Menschen miteinander sprechen. So einfach haben wir es heute leider meist nicht mehr. Wir hören nicht Gott akustisch zu uns reden, meistens jedenfalls nicht. Oder wir merken oft nicht, dass es Gott ist, der da zu uns redet, weil Gott durch Menschen redet und wir nicht sicher sind, dass das, was wir da hören, Gottes Reden ist. Manfred Siebert hat mal ein schönes Lied dazu geschrieben, so nach dem Motto, wie schön wäre das, wenn wir heute noch mit Jesus laufen könnten, da wäre das Leben so einfach, wir brauchten nur das tun, was er sagt und schon wäre alles in Ordnung. Aber dann kommt er in der zweiten Strophe auch zur Erkenntnis, das hatten die Jünger ja damals auch. Und trotzdem haben sie nicht verstanden, was Jesus gesagt hatte. Ja, obwohl Jesus leibhaftig bei ihnen war, haben die Jünger ihn oft nicht verstanden. Und die beiden Jünger in unserem Text haben ja das gleiche Problem. Zuerst begreifen sie gar nicht, dass Jesus mit ihnen redet. Auch nicht besser. Nun, wie gesagt, wir können heute Jesus nicht sehen, aber wir haben die Verheißung und die Gewissheit, dass Gottes Geist in uns lebt, wenn wir glauben. Und auch der Geist Gottes, der redet mit uns. Dazu gibt es Anleitungen, den Geist reden zu hören. Wir haben eine Gemeindefreizeit mal gehabt über das Thema hörendes Gebet. Auch bei der letzten Landesverbandsratssitzung war ein Thema dazu, ich möchte hören, was du sagst. Da stand auch dieses schlaue Heftchen hier. Wie spricht denn Gott heute? Ich denke, Gott spricht auf vielerlei Weise zu mir. Wenn wir in der Gebetsstille sind, kann Gott etwas aufs Herz legen, was zu tun ist. Ob das von Gott wirklich ist oder nur mein eigener Gedanke, das weiß ich oft nicht. dann muss ich es eben ausprobieren. Manchmal ist es auch so, dass Gott uns durch ein Wort tröstet, das wir hören oder das uns in den Sinn kommt und von dem wir auf einmal wissen, klar, das ist jetzt genau für dich. Das ist mir persönlich auch schon ein paar Mal so gegangen. Ich habe ja unlängst auch davon erzählt. Ich erlebe es auch oft, dass Gott in Gottesdiensten zu mir redet. Dass das, was da jetzt in der Predigt, in den Liedern so gesagt, gesungen wird, auf einmal ganz persönlich mir gilt. Das, was gerade passiert, das meint mich. Aber was passiert dann, wenn Gott redet? Im Falle unserer beiden Emmaus-Jünger war es zunächst erstmal notwendig, dass Gott ihnen den Kopf zurechtritt. Jesus musste erst einmal mit ihren falschen Vorstellungen aufräumen. Wie ist das, wer enttäuscht ist? Die beiden da, der hat sich eben oft getäuscht. Er stellt klar, dass ihre Hoffnungen und Wünsche nicht das sind, was Gott verheißen und geplant hatte. Ich lese nochmal die Verse 25 und 26. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Aber trösten wir uns damit, dass Gott uns manchmal den Kopf zurechtrücken muss. Dafür gibt es berühmte biblische Beispiele, damit sind wir nicht alleine. Wie war das mit der Witwe und dem Geld, was sie gegeben hat? Die Jünger haben auch nicht kapiert, dass das wirklich etwas sehr, sehr Wertvolles war für Gott. Jesus musste es ihnen erst erklären. Oder auch am Palmsonntag, auch unlängst erst gewesen. Die Jünger hätten sicherlich viel, viel lieber ein edles Kamel oder ein prächtiges Ross für ihren Chef geholt. Aber nein, es sollte ein kleiner Esel sein. Den wollte Jesus sagen. Wenn wir ihm zuhören, redet Gott zu uns und rückt uns manchmal den Kopf zurecht. Er weist uns in Gottes Willen ein. Und das ist faszinierend. Es ist so faszinierend, dass ihn die Jünger und auch wir in einem solchen Fall eigentlich dann nicht mehr loslassen wollen. Wir kennen diesen berühmten Spruch, Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt. Wir wollen Jesus dann nicht mehr loslassen. Denn wir erleben, Gottes Wort hat Wirkung. Und das ist mein fünfter Punkt. Gottes Wort hat Wirkung. Die Jünger spüren deutlich, dass das Reden Jesu in ihnen etwas verändert. Ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Verzweiflung verschwindet, ihre Trauer weicht und sie bekommen einen ganz neuen Mut. So viel Mut, dass sie sich trauen, nach Jerusalem, in die Höhle des Löwen zurückzugehen. Da ist es für sie gefährlich. Das ist lebensgefährlich dort. Das haben sie erlebt. Und dieser Vorgang, der da passiert, Jesus redet und sie bekommen neuen Mut. Das ist für mich ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie eigentlich Trösten funktioniert. Gottes Wort hat Kraft. Kraft zurechtzubringen. Kraft Klarheit zu schenken. Und Kraft zu trösten. Und Kraft, Kraft zu verleihen. Vers 32. Und sie sagten zueinander, war nicht unser Herz Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete? Luther übersetzt das bekannterweise mit, brannte nicht unser Herz in uns. Aber das sagt heute kein Mensch mehr. Aber Feuer und Flamme sein, das sagen wir noch. Sie machen sich sofort auf, zurück zu ihren Freunden in Jerusalem. Die sollen doch auch teilhaben an dem wunderbaren Erlebnis, das die beiden da haben. Und auch die brauchen Trost, das wissen sie. Auch unser Auftrag ist es, von den wunderbaren Taten Gottes in unserem Leben weiterzuerzählen. Ja, und dann noch ein sechster, ein letzter Punkt, der steht vielleicht gar nicht so deutlich in unserem Text. Aber man kann ihn rausspüren. Jesus bricht den Jüngern das Brot. Sie feiern das Mahl, nicht das Mahl, was Jesus eingesetzt hat. Sie essen ganz einfach zu Abend. Aber am Brechen des Brotes erkennen sie ihn dann, am Gebet. Wenn das Brot den Körper Jesu symbolisiert, dann gibt sich Jesus selbst, teilt sich mit uns. Für mich ein immer neuer, wunderbarer Gedanke. Ist euch denn schon mal aufgefallen, dass Jesus uns so beten lehrt, Vater unser? Nicht mein Vater oder euer Vater, nein, unser Vater. Jesus teilt mit uns sogar seinen Vater. Wir stehen nicht unter, sondern neben ihm. Nicht mehr Knechte sind wir, sondern Freunde, wie er mal sagt. Ja, wir sind sogar Schwestern und Brüder, Kinder Gottes, alle miteinander. erbprächtig. Das ist ein wunderbarer, ein wahrhaft liebenswürdiger Gott, der uns, seine Geschöpfe, so hochachtet. Ich finde es wirklich sagenhaft, oder das richtig heute heißt, echt voll geil. Aber hören wir dann abschließend noch einmal, was die beiden Jünger auf dem Weg nach Jerusalem weiter sich zu sagen haben.
Er tat so, als wollte er weitergehen. Da haben sie ihn eingeladen. Komm doch herein, bleib bei uns über Nacht, wir haben einen Platz zum Schlafen und unser Brot teilen wir gern. Wir saßen am Tisch, ich wollte gerade das Tischgebet sprechen, da nimmt er, der Gast, das Brot in die Hand, das fand ich ziemlich dreist.
Aber stell dir vor, wenn er es nicht getan hätte. Vielleicht würden wir jetzt voller Sorge dort in Emmaus hocken und wer weiß, ob er geblieben wäre.
Gut, dass er es getan hat. Ich wollte gar nichts essen. Aber er nahm das Brot und dankte und brach es mit uns durch und durch. Mein Vater, hat er gebetet, ich danke dir für dieses Brot.
Nein. Er hat gesagt, unser Vater, wir danken dir.
Bist du sicher? Hat er unser Vater gesagt?
Ja, absolut sicher. Ich meine, sonst bete ich immer mit geschlossenen Augen, aber jetzt habe ich ihn angestarrt wie ein Geist. So kann nur einer beten. Wer würde es wagen, zum Heiligen, gelobt sei sein Name, zu sagen, unser Vater? So kann nur einer beten, Jesus.
Er hat noch weiter gebetet, aber ich kann mich nicht an die Worte erinnern.
Ja, die fallen uns schon wieder ein. Denken wir mal gemeinsam nach. Er hat gebetet, das Brot genommen, gebrochen und... Du, ich hab's übrigens mitgenommen, als Beweis.
Du hast das Brot mitgenommen. Dieses Stück Brot ist doch kein Beweis, das kann jeder so brechen.
Nein, das kann nur Jesus so brechen. Guck, hier ist sogar noch der Abdruck von seinem Daumen. Den Fingerabdruck von Jesus, dem Auferstandenen. Das gebe ich nie mehr her. Ich geb's den Jüngern, ich zeig's den Jüngern und den Frauen und dann hebe ich's auf für meine Enkel und Urenkel.
Du bist nur nicht mehr verheiratet, du und deine Monika.
Veronika heißt sie. Wie oft soll ich es dir noch sagen?
Also ich denke, das hat Jesus so nicht gemeint. Dass wir jetzt das Aufheben in eine Truhe legen oder so. Ich glaube, er wollte, dass wir essen und satt werden.
Was tust du da?
Ich esse vom Brot des Lebens. Jesus hat auch davon gegessen. Außerdem habe ich jetzt richtig Hunger. Komm, iss auch ein Stück.
Ich glaube, du hast recht. Was hier drin ist, das kann uns keiner mehr nehmen. Und komm, lass uns zu den anderen gehen. Ich muss einfach weiter erzählen, was wir erlebt haben. Ich fühle mich wie neu geboren. Die werden Augen machen.
Wie neu geboren? Jetzt verstehe ich. Er ist zu uns gekommen, damit wir neu anfangen. Nicht im Fischereigeschäft, nein. Im Leben mit Gott, damit wir das tun, was er uns aufgetragen hat. Und wenn es stimmt, dass er leiden und sterben musste, und wenn es wahr ist, dass er lebt, dann ist ja auch alles andere gültig, was er uns in den letzten Jahren von Gott gesagt hat. Warte auf mich!